Ja. Es ist
Ja.
sehr ruhig hier, denn wir sind immer noch sehr gerührt aufgrund des Geschenks, das uns gemacht wurde. Und deswegen herrscht immer noch seit einer knappen Woche andächtige Stille im Podcast-Aufnahmezentrum. Denn was haben wir bekommen, Markus? Willst du das im Feedback sagen oder schon jetzt einen kleinen Teaser geben?
Pass mal auf, ich mach mal einen Teaser. Hör genau hin. Und? Wer hat's erraten?
Geil. Also wie der Edeka-Mann hier, Friedrich Liechtenstein. Oh, super geil.
Das
Lecker.
sollten wir uns auch noch aufs Soundboard legen. Ja.
Okay. Ja, und damit herzlich willkommen zu Episode 36, die endlich wieder, viele haben es sicherlich vermisst, ein paar leckere Hopfentropfen zur Verfügung stellt. Und worum es sich da genau handelt, erfahrt ihr gleich nach dem Intro.
Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz.
So, dir ist aufgefallen, es klappt, ne? Mit dem Intro. Ich hab's drauf mittlerweile.
Das ist sehr gut,
Nicht
ja.
mehr
Du
so
hast das
rum.
Soundboard
Immer.
locked and loaded.
Genau so ist es. Entsichert.
Genau. So, ja, zwei Stimmen hat man schon gehört. Die dritte Stimme hören wir jetzt. Hallo Moritz, du bist in Bad Kreuznach?
Hallo, ja, ich bin in Bad Kreuznach und ich bin total geflasht, wie professionell Markus mittlerweile sein Soundboard bedienen kann. Also Wahnsinn, Respekt vor dieser Leistung. Markus, kannst du kurz erklären, was du dafür machen musst, um das Intro abzuspielen?
Da muss ich die Maus auf so einen Play-Button bewegen auf dem Bildschirm und raufdrücken.
Boah,
Also,
das
dass du
klingt
das
sehr
nach
kompliziert. Nach 36 Episoden, dass du das jetzt schon schaffst, das ist der Hammer, wirklich. Not bad.
Ja, das Problem ist, dass das Teil, da wo dieser Play-Button ist, manchmal nicht auf dem Bildschirm zu sehen ist. Das muss man sich dann erst ranholen. Und das hat immer die Zeit gekostet.
Dann musst du
Das
da
Intro,
ein
das kommt auch immer
schwarz.
zu einem unerwarteten Zeitpunkt. Also mal am
Ja,
Anfang, mal in der Mitte,
ich
mal am Ende,
weiß, ich
mal gar
weiß.
nicht. Das ist immer so schlecht
Ja, ihr wisst doch,
vorhersehbar.
wie es ist. Man ist doch
Du musst auch ein
abgelenkt und
bisschen
aufgeregt und.
erst so rumhacken dann. Ne? Der Bildschirm wird so schwarz-grün, läuft
Ja,
so Zahlen hoch und
die
runter.
laufen
Dann
so,
musst du das erst so
genau.
ranholen.
Ja, du weißt Bescheid.
Ja, guten Tag. Also es ist ein stürmischer 11. Februar, was das heutige Aufnahmedatum angeht. Und es wird unter anderem heute um Bier gehen in der heutigen Folge. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal in die Biersorten. Wir haben es natürlich wie immer heute eilig, werden aber natürlich trotzdem nicht rechtzeitig fertig werden. Aber deswegen kümmern wir uns trotzdem jetzt schnell um das Bier. Markus, wir haben schon ein wohlwollendes Zischen gehört. Das war sicherlich eine Hopfenkaltschale. Welche ist es denn?
Das ist eine ganz besondere, von der es vermutlich nicht so viel gibt. Ich habe eine davon, das ist ein Oberfräse IPA. Das haben wir zugeschickt bekommen vom Hans, der 089 Braumeister. Wer sich unsere früheren Episoden angehört hat, dem wird der Name bekannt vorkommen. Vom Hans hatten wir nämlich schon mal ein Bier bekommen, was wir auch live verkostet haben. Und ja, die Geschichte mit dem Bier in der Episode, das ist so ein bisschen eingeschlafen, zumindest bei mir. Habe aber jetzt aufgrund dieses Geschenks, was wir da bekommen haben, beschlossen, das muss wieder öfter passieren. Und deswegen werde ich jetzt heute live dieses Oberfräse IPA trinken. Und ich gieße mir das jetzt einfach schon mal ein, während ja, gerne Moritz oder Hannes erzählt, was sie denn so am Start haben.
Ja, ich habe wieder den berühmten Enduro Cappuccino am Start. Man muss kurz dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt der Aufnahmen ist es Dienstagmorgen, 10:38 Uhr. Ich habe wirklich überlegt, ob ich mir ein Bier einschenken soll, weil wir eben dieses extrem tolle Bierpaket vom Braumeister bekommen haben. Es wäre ein guter Anlass gewesen, aber wenn ich mir jetzt ein Bier reinstelle, dann bekomme ich, glaube ich, den Rest des Tages nicht mehr so viel hin und das ist ja auch nicht Sinn der Sache, zumal ich nachher noch nach Hause fahren muss. Aber ich habe am Wochenende tatsächlich auch ein Bier vorgetrunken und zwar ein Bier mit Mountainbike-Bezug. Ja, Spanisch kann ich leider ganz schlecht, aber es heißt, glaube ich, Tronsadora. Das ist ist ein Bier aus Einser, was ich damals von unserem Testcamp mitgenommen habe, was auch das offizielle Bier der Sona Zero, das ist dort das Trail-Netzwerk, das offizielle Bier davon ist, und von dem Erlös des Bieres werden in Einser in Spanien fleißig neue Trails gebaut. Das sind, glaube ich, mittlerweile über 40 Stück. Supergeiles Trail-Netzwerk. Und am Wochenende habe ich zur Feier des Tages mir mal davon eins aufgemacht.
Sehr gut.
Ich sage aber nicht, wie es war.
Ist es denn noch gut? Also wenn es jetzt ein Jahr alt ist?
Das ist Flaschenreifung.
Ja.
Okay. Na, dann bin ich mal gespannt, was du zu erzählen hast. Hannes, du machst sicherlich auch eins aus dem Paket auf, oder?
Ich habe tatsächlich jetzt, wir haben ja, das wissen die Leser nicht so ganz, wir haben insgesamt verschiedene bekommen. Bei mir, ich habe gestern Abend das Top of the World IPA getrunken. So ein Hazy IPA, und das war, ja, wie das war, erzähle ich natürlich nachher. Und jetzt trinke ich aber gerade ein Inselbier, und zwar das Surfers Summer Ale alkoholfrei. Diese Inselbrauerie, die Inselbrauerie aus Rügen, die hat ganz viele neue alkoholfreie Biere, und zwar ganze 4 an der Zahl, und die habe ich mir letztens alle geholt. Und jetzt trinke ich das Surfers Summer Ale, und das mache ich jetzt mal auf.
Das ist auch in diesen Papier eingewickelten Flaschen.
Ja, 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 genau.
Also deren Markenzeichen irgendwie.
Ja. Ja, und passend zum Bier bin ich froh, dass wir den allerersten Werbepartner vorstellen können. Markus, spiel doch mal die Werbung ab, bitte.
Ja, siehst du, und jetzt muss ich hier nur raufdrücken. Und.
Hi, was trinkst du denn da? Das sieht ja lecker aus. Du sag mal. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Ist das etwa ein echtes Guinness? Guinness, das moderne Bier für den modebewussten Biker. Ein Double Chocolate Stout für den wunderbar cremigen Geschmack, der auf deiner Zunge rumtanzt. 5,4 Volumenprozent Alkohol und nur vom 089 Braumeister. Brewed with love in Munich.
Oh Gott. Das ist geil. Hammer. Super geil.
Oh, ja, herrlich. Die wurde mir heute Morgen zugespielt, die Werbung.
Mega. Super geil. Ja, kann der Hans hier bald einsteigen, so richtig ins Business. Sehr, sehr geil.
Es ist, es ist beides ein One-Take gewesen, tatsächlich.
Ich hab's, ja, krass.
Ja. Ja, ich finde es. Es hat Spaß gemacht, das zu produzieren.
Ja. Hast du die Instrumente auch live eingespielt?
Die habe ich live eingespielt. Da kommen wir später noch zu, mit welchem Instrument ich das gemacht habe. Bei Schaut, was ich gekauft habe.
Ach so.
Ja, und natürlich Made with Love in GarageBand, ja. Genau.
Ja. Das glaube ich jetzt nicht. Sollen wir uns denn heute auch über Mountainbike-Themen unterhalten?
Müssten
in
wir.
Unserem
Aber wir müssen noch mal ganz kurz eine Feedback-Geschichte machen.
Ja, ja, okay. Wir sind ja modebewusster Mountainbiker, deswegen sollten wir das tun.
Also wir müssen nicht, sondern wir wollen.
Nee, aber schon mal als kleinen Teaser, dass es heute auch um Fahrradthemen geht.
Ja, auf jeden Fall. Geht auch gleich los. Ja. Habt Geduld. Wir verlosen jetzt vorher nur noch was. Und zwar haben wir heute 2 Sachen, die wir verlosen. Die eine Sache, die wird wieder über eine Ziehung einer Zahl durch Moritz verlost. Die andere Sache, das habe ich einfach so beschlossen, bekommt einfach der 089 Braumeister, der Hans, für das geile Bier. Wir packen dir was in ein Paket. Du kannst hoffentlich damit genauso viel anfangen wie wir mit dem Bier. Oh, vielen Dank nochmal für dieses Paket. Das war der, ich war total geflasht, als ich aus Frankfurt wiederkam letzte Woche und hier das Paket kam. Ich das geöffnet habe und sehe meine Visage auf dem Etikett. Also ich bin komplett ausgeflippt hier. Also Hans, ganz, ganz vielen Dank. Ganz großartig. Ich glaube, sowas Cooles ist schwer zu toppen.
Die PR haben wir ja für ihn schon gemacht. Das heißt, das kannst du auch verwenden, natürlich, das Jingle und so. Genau. Also wenn du es verkaufen willst.
genau. Ja, und die andere Sache, wir hatten ja wieder mal ein Lösungswort in der letzten Episode genannt, welches ihr bei uns in den Kommentaren schreiben solltet. Das hat super geklappt. Gleich der erste Beitrag war ein mega Knaller. Ich habe so gefeiert über die Orbea-Fräse. super geil. Und da war eine Menge coole Sachen dabei. Und wir werden jetzt einen von euch als Gewinner ziehen. Da muss der Moritz wieder helfen, indem er mir eine.
Gerne.
Jetzt geht es wieder um zufällige Ganzzahlen im Bereich von 3 bis. Auf der nächsten Seite geht es weiter. Von 3 bis 35.
3 bis 35.
Eine Zahl dazwischen, ja.
Dann nehme ich. Es muss eine Ganzzahl sein, hast du gesagt.
Ja. Das war jetzt auch das Verfälschte, aber auch wenn du gesagt hast, dass das der erste Beitrag schon sehr gut war.
Deswegen habe ich auch gesagt 3 bis. Nein.
Dann nehme ich. Das ist so schwer. Ich würde gerne eine höhere Zahl nehmen, aber es geht nicht.
Dann
ich nehme die 33.
Nein,
ich nehme die 33.
Ja, das geht nicht, weil das ist der Hans, der da geschrieben hat. Außerdem sagt er da nichts über Oberfräse und er bekommt ja schon ein Paket von uns. Aber
ja,
wie beim letzten Mal,
wir haben
ein paar Versuche. Nächste Zahl.
Ja, okay. Dann die 24.
Na, gucken wir mal, so auf die Seite 1 gehen. Die Nummer 24. Passt, 5 Bier für die Männer an der Oberfräse. Der Downhill-Faller gewinnt. Das ist so ein geiles Piktogramm, sehr lustig, zu abgeschnittenen Fingern. Herzlichen Glückwunsch, melde dich bitte bei uns.
Glückwunsch.
Wir, melde dich bei uns, schick uns deine Postadresse, wir packen dir ein kleines Paket, wir packen irgendwas rein und du hast es ein paar Tage später.
Schreib am besten wieder direkt an mich, denn tatsächlich habe ich dieses Mal das Präsent, was du bekommst. Wollen wir das verraten, was es ist?
Nö.
Okay.
Aber der Nikolai sollte doch verlost werden, oder?
Ja, das auch.
Das Nikolai.
Aber da müssen die Leute ein bisschen mehr machen, als dass du eine Zahl sagst. Da muss das schon noch professioneller sein.
So ist es. So, und bevor jetzt die Leute wieder wegen Belanglosigkeit nach 10 Minuten abschalten, lass uns mal volle Kanne einsteigen in die Themen. Was haben wir denn heute?
Also wir vertiefen uns ein bisschen in der Werkstatt von Markus und werden viel Werkstattkram auffahren, denn wir werden heute primär nicht jede Menge News besprechen, das kommt natürlich später auch noch, sondern wir werden uns ein bisschen das Thema Werkstatt kümmern oder ein bisschen montieren und was wir denn so schon für Erfahrungen im selber Montieren und Bauen und Basteln gemacht haben, ob wir Tipps und Tricks haben, was für Montage oder Bauaktionen wir schon gemacht haben, ob wir überhaupt selber schrauben, was waren die größten Fails, die wir bisher gehabt haben und so weiter und so fort. Das heißt, da werden wir hoffentlich viele spannende Geschichten erzählen. Wir werden kurz über unsere Themen huschen und dann gibt es noch zwei Hersteller in letzter Zeit, die der eine etwas überraschend, der andere etwas weniger überraschend ein motorbetriebenes Mountainbike vorgestellt haben. Bitte nicht abschalten, es wird spannend. Und dann haben wir natürlich jede Menge Neuerwerbungen und ich muss schon wieder sehr schmunzeln über die Neuerwerbung von Markus, die alleine schon 10 neue Codewörter für sich generieren würden. Und das wäre auch zu einfach. Wir werden diesmal kein Codewort aus Markus' Neuerwerbung nehmen, denn das wäre einfach zu einfach. Die Leute wüssten es sofort, was wir nehmen und würden einfach alle Wörter, die er sich gekauft hat, kombinieren und denken, sie hätten gewonnen. Aber so läuft es heute nicht. Also bleibt dran.
So ist es. Okay. Dann fangen wir einfach mal an. Du hattest gesagt, wir in der Werkstatt heißt das Thema.
Genau.
Was machen wir denn in der Werkstatt?
Ich habe mir einfach gedacht, und zwar war der Aufhänger so ein bisschen, dass ich gestern für einen Testbericht von einer Variostütze, und zwar der One-Up Dropper Post V2. Das ist die zweite Version oder die zweite Auflage der Variostütze von One-Up. Die habe ich gestern auseinandergeschraubt und einem Service unterzogen und habe habe meine Erfahrung damit gemacht, die ich auch gerne teilen möchte. Und
ich habe meine Erfahrung gemacht.
Es klingt negativer als gedacht, tatsächlich. Ich fange einfach mal an.
Genau, erzähl mal.
Ja. Also, diese Stütze, das war wunderschön, es war ein tolles Erlebnis gestern. Es ging im Endeffekt darum, dass ich, dass die Stütze nicht mehr so super toll lief in letzter Zeit und natürlich ein Service vorgesehen ist, so 50 bis 100 Radstunden, und die habe ich doch, also mindestens gehabt, wenn nicht verdoppelt, würde ich fast sagen. Das heißt, ich wollte einfach mal schauen, liegt es am Service, dass sie nicht mehr so gut lief, oder ist sie einfach irgendwie nicht gut, weil bisher war ich super zufrieden mit der. Und es ging tatsächlich erstaunlich einfach. Das heißt, wer noch nie eine Vario-Stütze auseinandergebaut hat komplett, der kann damit ganz entspannt anfangen, denn es ist super easy auseinanderzubauen, das ganze Teil. Man schraubt erst, ja, also die ganze Anleitung, die können wir natürlich in den Shownotes verlinken, aber grundsätzlich braucht man nicht viel mehr als einen 17er Mautschlüssel, einen 2er Inbus und ja, neue Schmiere und was zum Reinigen. Und das war's eigentlich. Und das ging tatsächlich erstaunlich schnell. Das heißt, man diese Oberschale, die von oben drauf ist, mit der man das Ganze abschließt, mit dem Staubabstreifer. Der wird einfach per Hand abgeschraubt. Unten die Seite, die schraubt man mit dem 17er Mautschlüssel ab. Und dann kann man das schon fast auseinandernehmen. Das Innere, das wird dann mit so zwei Madenschrauben gehalten. Die schraubt man auch raus. Und dann kann man schon die ganze Stütze auseinanderziehen und quasi in sich komplett auseinandernehmen. Dann schmiert man das alles ab, reinigt das alles und packt es genauso wieder zusammen, pumpt die Luft wieder rein. Und bisher läuft die Stütze wieder wie erst, also allererste Sahne. Ja. Also das ist easy.
Sag mal, ist das Ding selbst servicebar? Also sagen die, man kann es selbst machen, oder wollen die eigentlich, ja, dass man es zum Händler bringt?
Nee, das soll man definitiv selber machen.
Ja, okay.
Denn das ist, denke ich, die einfachste Variante. Und ich glaube, also OneUp ist halt jetzt auch nicht die allergrößte Firma, die riesen viele Service-Stützpunkte hat, die darauf spezialisiert sind in Deutschland. So ist auf jeden Fall meine
Vorstellung. Ja, aber es kann ja sein, dass der Vertrieb irgendwie das gleich so mitmacht. Das kennt man ja auch.
Das ist halt auch das Ding. Soweit ich weiß, hat OneUp nicht, also gar keinen direkten Vertrieb. Also bei Components, die sind, glaube ich, der offizielle Vertrieb. Und ja, das würde bedeuten, dass du es halt jedes Mal zu Buy Components schicken musst oder nach Würselen fährst dafür.
Ja, aber das ist ja für dich eine schöne Fahrradtour irgendwie.
Ja, aber solange ich es halt selber machen kann.
Nee, ist richtig. Ich finde das, find das auch super, dass man das selbst machen kann. Das ist
und
ja heute auch
das sind halt, ja eben, also man braucht, wie gesagt, nicht viel. Also ein 17er Maulschlüssel oder so ein Engländer oder sowas geht auch. Mhm. Und ein Inbus hat jeder an seinem Tool. Und ja, ein Lappen. Das Einzige, was du vielleicht brauchst, ist halt dünnflüssiges oder entsprechendes Öl, was du dafür nimmst. Da sollte man jetzt nicht gerade Butter für nehmen oder Salatöl.
Aber hat man ja vom Gabelservice wahrscheinlich eh rumliegen.
Das ja, von genau. Daher. Also das sowas funktioniert. Und ansonsten gibt es da auf der Anleitung auch die entsprechenden Infos, welches man da am besten nimmt. Und also das war erstaunlich, es sah erstaunlich schlimm aus darin tatsächlich, also es war wirklich ziemlich zugekleistert, das heißt mit es war, der war bitter
oder
nötig,
was?
Dass
oder,
er was
oder?
Nee, eher ein Dreck-Fett-Gemisch
ein bisschen Metallabrieb halt, nehme ich mal oder
was minimalst sonst? Eigentlich nur, weil das Ding in so Führungsschienen läuft, da passiert nicht so viel. Aber es war eher, ja, es war eher, du hast wirklich gemerkt, da ist halt einfach, ich bin das Ding halt jetzt wirklich über ein halbes Jahr bei, also im Sommer war es super staubig, da bin ich komplett durchgefahren und natürlich dann jedes Mal, oder im Sommer nicht so oft abgeduscht, aber im Winter bin ich jetzt auch komplett, also absolut regelmäßig mit dem Ding halt draußen gefahren, bei Wind und Wetter und super viel Matsch, und das ist jedes Mal halt sauber gemacht worden danach, und natürlich kommt da irgendwann halt Dreck mit rein. Ja.
Du nutzt die auch intensiv, die Stütze. Also du nutzt tatsächlich,
ja,
diese Absenkfunktion regelmäßig.
Auf jeden Fall. Ja. Und die ist halt, die hat es schon schwer im wahrsten Sinne des Wortes bei mir, denn die, ich ziehe die so weit raus, eigentlich wie es geht, noch aus dem Sattel, aus dem Sitzrohr. Und dazu hat die halt 210 mm Hub. Und
das
wenn die ganz hinten
fragen,
oben drauf ist.
Die mit 210 mm?
Genau, ja. Also das heißt, absolute Maximalbelastung eigentlich da drauf geht. Ja. Und bei mir war es beispielsweise so, das wird im Testbericht auch noch zu lesen sein, der diese Woche online, der schon online sein wird, wenn der Podcast online geht.
Gewesen sein wird, BER. Foodtour 3, ihr wisst Bescheid, vorletzte Episode.
Ja. Genau, da werdet ihr das mal genau lesen. Ich hatte nämlich das Problem, wenn ich mich ganz hinten drauf gesetzt habe, also eher das Gewicht wirklich hinten auf dem Sattel hatte, das heißt, der Winkel so richtig super ekelhaft wurde für diesen Auszug und dann sitzt er ja noch ziemlich, also fast über dem Hinterrad und dann soll der auch irgendwie auch noch da reingeführt werden. Da habe ich halt gemerkt, dass es ist einfach kein gutes Gefühl und das geht nur mit Ruckeln irgendwie und da habe ich gedacht, okay, da muss ich da drin auf jeden Fall mal nachgucken, wie das da drin aussieht, weil das konnte nur die Führung sein, weil die Funktion war gut. Und jetzt, wie gesagt, jetzt läuft das Ding absolut wie geschmiert, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, geil. Ja,
also das ist mein Tipp, ohne jetzt, es war auch meine allererste Variostütze, deswegen gehe ich so stark jetzt auf diese ein, die ich selber geserviced habe und deswegen kann ich es auch nur von ihr sagen, aber solltet ihr die euer eigen nennen, dann könnt ihr das nach der Anleitung gerne mal probieren, da sollte eigentlich nichts schief gehen.
Ja, das kann man, glaube ich, fast allgemein sagen. Wenn man irgendwas besitzt am Fahrrad, sei es eine Federgabel, sei es irgendwas anderes, man kann die meisten Dinge relativ einfach selbst warten. Ich hatte das auch mal bei einer Federgabel. Die meisten Dinge. Ich hatte das auch mal bei einer Rockshox-Gabel. Hatte einen super Respekt davor, hatte noch nie eine Gabel vorher aufgemacht, außer eine, aber das erzähle ich nachher bei den Fails. Und habe mir die Anleitung runtergeladen, die gibt es auch bei SRAM/Rockshox. Und habe einfach ein bisschen Werkzeug gekauft, was man so braucht, und habe das Ding auseinandergebaut. Habe das alles nach Anleitung gepflegt, neues Öl rein in den richtigen Mengen und habe das wieder zusammengeschraubt und das Ding hat super geil funktioniert, also viel besser als vorher. Die war nämlich auch schon so ein bisschen über dem, weiß nicht wie viele Stunden das sind, aber war etwas drüber über dem Service Limit, also war fällig und das hat eine Menge ausgemacht. Ich habe sehr viel dabei gelernt und habe auch so diesen Respekt nicht, aber so die Angst, oder Angst ist es auch nicht, aber so die habe jetzt keine Berührungsängste mehr, also mich an eine Gabel irgendwie ranzutrauen und die auseinander und wieder zusammenzubauen.
Ich kann das bestätigen bei Rockshox-Gabeln.
Ja, es gibt sicherlich Ausnahmen. Moritz hat schon, ich habe ihn gerade gehört, der ist, weiß nicht, würdest du sagen, man kann nicht alles selbst machen?
Ja, man kann halt die, klingt jetzt total bescheuert, aber man kann die Sachen selbst machen, die man halt selbst machen kann, aber es gibt auch genug Sachen, die man nicht selbst machen kann. Also bei einer Vario-Stütze kommt es halt drauf an, ist es jetzt eine relativ simple mechanische Konstruktion oder jetzt wie im Fall der One-Up-Stütze, die man halt mit wenig Werkzeug auseinander bekommt, die man dann auch wieder so zusammenbauen kann. Und gerade die One-Up-Stütze, die ist ja beispielsweise auch mit dem Verstellweg drauf ausgelegt, dass du das selbst intern so ein bisschen traveln kannst. Also kannst jetzt an Hannes Stelle beispielsweise auch sagen, du hättest gerne 190 mm statt 210 mm Hub, musst dir dafür keine neue Vario-Stütze kaufen, sondern baust da einen Plastikspacer ein.
Es gibt und das aber geht auch noch viel einfacher. Da brauchst du nicht mal ein Werkzeug für, sondern da packst du nur oben das Ding raus.
Das klippst
und
einfach das nur so rein.
Ne? Genau, das ist nochmal simpler, ja.
Ja, aber bei einer hydraulischen Vario-Stütze kann es halt sein, dass der Hersteller von vornherein sagt, ja hier, wenn du das und das Problem hast, dann kannst du es noch selbst machen, aber ab folgendem Problem musst du das Ding einfach einschicken.
Ja, und okay, das stimmt, ja klar. Ja, es gibt auch, wo du jetzt bestimmte, weiß nicht, Pressungen oder sowas hast, wo du einfach eine Maschine brauchst, die du nicht hast, das ist schon klar.
Ja, oder wo es für den durchschnittlichen Endkunden einfach zu kompliziert wäre oder zu risikobehaftet wäre, das selbst zu machen. Oder nicht mal, was das Gesundheitsrisiko angeht, sondern auch, was die Funktionalität danach angeht.
Ja.
Wäre ja auch blöd für den Hersteller, wenn sie sagen, ja, hier kannst du das Ding selbst auseinandernehmen und dann nimmt es jeder selbst auseinander, kriegt es aber nicht richtig zusammengebaut und dann ist das Ding futsch.
Ja.
Von daher also, finde ich es immer sehr cool, wenn die Sachen relativ simpel aufgebaut sind und wenn man viel dran selbst machen kann in der Theorie. Aber teilweise geht es einfach nicht anders.
Also ich denke, es kommt da natürlich auch, also das werden ja die wenigsten eigentlich machen. Also klar, wenn sowas halt servicebar ist, dann ja, im Sinne von der One-Up zum Beispiel. Aber bei manchen Sachen, ich würde also zum Beispiel an Buchsen traue ich mich in Gabeln nicht ran, irgendwie jetzt Buchsen selber zu tauschen, die dann irgendwie eingepresst werden müssen und so. Da ist auch dann ein bisschen mehr Werkzeug drin. Ich habe in den letzten Jahren aber auch beispielsweise für RockShox, da braucht man ein bisschen, also minimal Spezialwerkzeug, eine gut sortierte Werkstatt, wie bei Markus beispielsweise, die hat es natürlich wahrscheinlich vorhanden. Ich habe mittlerweile auch Sprengringzangen, aber eine Sprengringzange wird nicht jeder zu Hause haben. Das ist, also ich sag mal so, das ist aber, also ist schon ein Spezialwerkzeug, die du aber nicht nur für den Bike-Bereich brauchst, sondern überall, wo halt logischerweise Sprengringe irgendwie verbaut sind. Aber, und das ist ehrlich gesagt auch das Einzige, was ich bei den Gabeln immer so ein bisschen frickelig fand oder finde, diese Sprengringe wieder einzubauen, unten an der Tauchrohreinheit, beziehungsweise an den Standrohren unten. Aber ich habe mich da auch immer mal dran getraut, eine Gabel halt dann selber zu servicen. Da gibt es auch ganz gute Anleitungen für. Da kann ich jetzt auch nur für RockShox sprechen, weil ich in erster Linie RockShox-Gabeln gefahren bin. Meine aktuelle MRP zum Beispiel, die ich fahre, die habe ich auch zum Bernhard eingeschickt von Everyday 26. Und der hat den Service da gemacht, weil da muss ich halt ehrlich sagen, boah, da hatte ich in dem Moment auch einfach wenig Zeit, irgendwie da reinzufuchsen, und ich wollte einfach möglichst schnell wieder fahren, und ich wusste einfach, das Service Limit ist jetzt drüber, und da habe ich ihm die halt geschickt und er hat es halt gemacht. Aber ja, bei RockShox-Gabeln, man braucht halt, wie gesagt, da wird auch ein bestimmtes Fett halt empfohlen. Du brauchst ein spezielles Gabelöl, was halt dafür passt. Aber grundsätzlich ist es auch da, es kann halt, was man sich bei Gabeln besonders bewusst machen muss, das kann ganz schön schmierig und dreckig werden, gerade wenn man so die Tauchrohre abzieht, dann kann halt ganz schön rumsuppen, also muss man sich dessen bewusst sein.
Ich fahre immer runter zum Fluss, wenn ich das mache, weißt du, dann saut mir das hier nicht die Einfahrt voll oder die Garage.
Ja, also. Ich gehe meistens auf irgendeinen Pausenhof irgendwie an der Schule oder so. Genau.
So ist es.
Ja, Skatepark auch öfter mal einfach. Ja, das ist schön viel Platz. Ja.
Genau.
Ja.
Nee, aber das ist es, auch die Sache mit dem Werkzeug, Sprengringzangen und sowas. Das ist, ja, man braucht es irgendwann, man kauft sich es dann einmal, am besten natürlich gleich in vernünftig. Und dann hat man das aber wahrscheinlich für den Rest seines Lebens, und es sind so einmalige Anschaffungen. Die sind relativ teuer unter Umständen, je nach Werkzeug, aber über die Zeit amortisiert sich das vielleicht. Also muss natürlich jeder für sich entscheiden. Es gibt genügend Leute, die sagen, hey, ich traue mich da nicht ran oder ich will das nicht und ich habe auch gar keinen Bock, mir dieses ganze Werkzeug hinzulegen, weil ich habe nur eine Wohnung in der Stadt. Klar, der bringt die Gabel oder den Part oder die Komponente einfach zum Händler oder schickt die ein, und dann ist auch in Ordnung. Man hat die Gewissheit, dass das auch ordentlich gemacht wird, würde ich mal denken. Wenn man es selbst macht, besteht natürlich auch immer so ein bisschen das Risiko, dass man versagt und mehr kaputt macht, als man hilft. Das habe ich auch schon gehabt. Ich weiß nicht, können wir vielleicht nochmal kurz nachher drauf eingehen, so einen kleinen Abschnitt machen, die größten Fails in der eigenen Fahrradwerkstatt. Da habe ich eine ganze Menge zu erzählen. Ich habe echt schon eine Menge Scheiße gemacht. Aber man
lernt, da ist der Katalytofen in den Schleifscheibenabrichter gefallen und dann der Einheitenobel oben drauf.
So ist es. Das ist eine spannende Sache, dieses Basteln. Ich mache das eigentlich ausschließlich, also ich bringe nichts in irgendeinen Laden oder sowas, ich mache alles selbst. So über die Jahre. Früher habe ich natürlich auch die Hilfe eines Fahrradladens in Anspruch genommen. Mittlerweile gar nicht mehr. Ich habe mir Werkzeug über die Jahre angeschafft für alles, was ich brauche. Und das ist cool. Und ich habe so viel dabei gelernt über Fahrräder, über Fahrradtechnik. Ist eine tolle Sache. Kann ich jedem nur empfehlen, der Platz und Zeit und den Mut hat, sich daran zu trauen.
Da ist es mir übrigens auch aufgefallen. Da habe ich letztes Mal irgendwann mal gedacht, boah, du machst eigentlich alles selber, und dann siehst du so manche Preislisten irgendwie von den örtlichen Fahrradhändlern. Und keine, also ich weiß es jetzt nicht, aber dann kostet halt so ein Reifenwechsel oder irgendwie so solche Sachen, kostet schon irre viel Geld. Und ich so, boah,
naja, das
kann man auch so easy selber machen. Ja, pass auf.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, Ja, okay, warte mal. Wenn man es jetzt aufs Auto bezieht, ne? Ich bringe mein Auto wegen jedem kleinen Scheiß in die Werkstatt, weil ich von Autos absolut null Ahnung habe. Das gebe ich auch offen zu. Und da sage ich, lass es einen Experten machen. Und genauso würde es halt ganz viele Mountainbiker geben, die das bei ihrem Bike halt auch haben und sagen, boah, nee, ey, bevor ich da irgendwas kaputt mache, bringe ich es halt sofort zum Händler. Ist mir auch egal, ob das was das kostet.
Ja.
Also, und da hat sich das dann wieder, genau, da hat sich dann für mich so wieder relativiert und ich bin so auf dem Motto, wenn du es dir selbst zutraust, machst, wenn du das Werkzeug hast, probier es irgendwie aus. Es gibt super viele geile Tutorials online, aber wenn du es dir nicht zutraust oder dir das Rad einfach zu teuer ist und du nichts kaputt machen willst, dann bring es halt in die Werkstatt, auf jeden Fall.
Genau so ist es, würde ich auch sagen. Das ist genau der Punkt. Mit dem Auto ist ein super geiles Beispiel.
Ja.
Mache ich halt, ich wechsle zweimal im Jahr die Räder. Von Winter auf Sommer und umgedreht. Hm. Alle zwei Jahre wird es mal irgendwie gewaschen und dann hat sich's aber auch schon. Mehr passiert da nicht. Und alles andere lasse ich meinen Nachbarn machen in seiner Werkstatt. Und würde ich mich auch wahrscheinlich nicht rantrauen. Beziehungsweise wäre auch die Hürde wäre relativ groß, weil du auch beim Auto wieder eine Menge Spezialwerkzeug benötigst für alles. Ich hatte letztes Jahr das Problem, dass der Fensterheber kaputt gegangen ist. Das ist ein Volkswagen und das geht über so einen Seilzug, wird die Scheibe hoch und runter bewegt und dieser Seilzug ist gerissen. Die Scheibe ist einfach nach unten gerutscht und ging nicht mehr hoch. Dann habe ich meinen Nachbarn gefragt, wie sieht's aus? Er meinte, ja, so an sich kannst du das schon selber machen, musst halt die Türverkleidung abnehmen, brauchst du den neuen Einsatz, wo die Seile drauf gespannt sind und dann fängst du an zu bauen. Ich habe es dann tatsächlich selbst gemacht. Fängst du an zu schrauben, brauchst du erstmal spezielles Werkzeug von Volkswagen. Die haben sowas wie Torx, aber mit 12 Zähnen. So viel Zahn heißt das Ding. Dann fängst du erstmal an, dir Bits dafür zu kaufen, für dein, weiß nicht, hier 1,5 Zoll Knarre. Dann kriegst du das irgendwie teilweise auseinandergebaut. Dann gibt es eine Million Kabel. Ist ja unglaublich, wie viel Elektronik in so einem Auto heute drin ist. Und dann irgendwann hast du es rausbekommen und kriegst das Neue wieder rein. Und dann musst du aufpassen, das wieder richtig zusammenzubauen. Und da habe ich auch gedacht, Mensch, also ein normaler Mensch macht das aus gutem Grunde nicht selber. Hm. Es ist halt kompliziert, du erforderst, oder es ist Spezialwerkzeug erforderlich und ich weiß auch nicht, ob ich da Bock hätte, das nochmal zu machen. Also das ist schon eine ziemlich ätzende Sache. Und jetzt nochmal, um den Kreis zu schließen, zu der Sache mit dem Schlauchwechseln und wie viel Geld das kostet, das ist halt hauptsächlich Arbeitszeit, die du da bezahlst.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Es geht. Also, ja, vielleicht bei einem Mountainbike jetzt nicht viel, aber einfach schon mal so, denk dir so ein Hollandrad, geht jemand hin, hinten ist die Luft raus, dieses Rad rauszubekommen, das ist kompliziert.
Mit der Nabenschaltung und so, und
da wirst du wahnsinnig als Händler und das ist ja vollkommen gerechtfertigt, diese Preise.
Absolut.
Braucht man gar nicht diskutieren, dass es teuer ist oder so, das ist einfach Personalkosten, also die Zeit, die du da bezahlst. Der scheiß Schlauch, weißt du, ob der jetzt beim Händler 4,50 kostet oder 7,50, das ist völlig egal. Aber die Zeit, die du benötigst, diesen Schlauch da, den alten Schlauch rauszureißen und den neuen reinzustecken, das ist das, was du bezahlst. Und da haben wir es beim Mountainbike ein bisschen einfacher. Rad raus, zack, fertig. Oder vielleicht noch nicht mal, ne? Mit Max Salami einfach unterwegs, zack, rein, fährst einfach weiter.
Ja, ich habe zwei Sachen habe ich im Auto gemacht, um noch kurz auf das Autothema abzuschließen. Ich habe also Leuchtmittel, die kann ich ziemlich flott jetzt mittlerweile selber wechseln. Wie ist zwei, dreimal passiert. Vorne, das ist auch bei dem Mondeo Turnier 3, den ich aktuell fahre, ist es super easy. Du brauchst da auch kein Spezialwerkzeug für. Du musst nur so Pins irgendwie rausziehen vorne. Mhm. Dann kannst du schon die komplette Lampe da entnehmen und das Leuchtmittel dann tauschen.
Also das ist ein geiles Wort.
Ja.
Dieses Leuchten.
Das heißt offiziell Leuchten.
Ja, ich weiß, ich bin sein Geiz.
Herr Glühbirne. und Autoradio, das war tatsächlich ein größeres Projekt und zwar größer, als ich gedacht hatte, denn das Problem war, da gibt es ja so verschiedene DIN-Größen und ich glaube, es gibt DIN 2 und DIN 1. DIN 1 ist so, glaube ich, der Standard.
Früher,
dieses relativ flache.
Ja.
So, und das Auto, was wir haben, das hat so ein Ford, so ein bisschen Ford-Eigen, also so die zwei, also fast so quadratisch. So, und da gibt es nichts von Ford. Das heißt, das ist so gedacht, dass du dieses Originalradio halt da so reinkriegst. Das hat halt riesengroße Knöpfe, hat einen CD-Spieler und das war's. Ich wollte aber unbedingt entweder...
Das ist wie ein Rentnerauto mit riesengroßen Knöpfen.
Ja, absolut. Das war, und ich wollte aber unbedingt entweder Bluetooth oder zumindest einen Klinkenstecker irgendwie haben, damit ich was hören kann da. Also und ja, da war auch, also die das Radio an sich, das war super günstig, irgendwie gab es Bluetooth-Radio, irgendwie 80 Euro oder so. Und dann habe ich mir von irgendeinem Dritthersteller dann irgendwie so ein Plastikeinsatz geholt, der aus diesem DIN 2 ein DIN 1 macht. Denn jetzt habe ich unten noch so eine Ablage drin und oben das Radio. Das war aber ein unfassbares Gefummel, auch das Radio rauszukriegen. Da gibt es nämlich je nach Modell, gibt es dann verschiedene Zangen und Stecker, die du links und rechts irgendwie reinslotten musst. Und dann ziehst du hinten irgendwie eine Kralle dann damit raus und dann kannst du es entnehmen. Also das war tatsächlich ein ziemliches Gefummel. Aber hat im Endeffekt gepasst und das ist auch das Einzige, was ich dann mache.
Und jetzt hast du auch einen riesengroßen Kenwood-Aufkleber auf der Heckscheibe, ne?
Absolut, ja. Kenwood vorne und
ja, vorne vor allen Dingen. Muss ja mal vor dem TÜV, machst du es immer ab und danach kommt es wieder dran, ja.
Genau. Ja, genau, und hinten steht Fahrstil okay, Fragezeichen und so eine Nummer unten drunter. Ja,
genau. Sehr geil. Moritz, Wie ist denn dein Verhältnis mit der Werkstatt? Du hast gesagt, du machst eher nicht so gern, oder?
Ja, also mein Verhältnis mit der Werkstatt ist ambivalent bis extrem negativ. Das Ding ist, erstens, ich habe keine Werkstatt. Ich habe nur ich wohne in der Stadt, in einem Haus, wo mehrere Parteien drin wohnen. Sprich, wir haben alle so einen kleinen Holzverschlag im Keller. Da kannst du jetzt nicht besonders cool schrauben. In dem Keller lagere ich ein bisschen Kram, aber im Prinzip habe ich da eigentlich keine Möglichkeit, zu Hause irgendwie mal cool, entspannt abends was am Rad zu machen. Hier in Bad Kreuznach im Büro haben wir ein Lager mit so einer Art Werkstatt. Da machen wir hin und wieder auch mal was an den Rädern, natürlich. Ich würde aber jetzt einfach mal behaupten, dass das nicht zu meinen größten Stärken zählt. Meine eigentliche Rettung in der Werkstatt, ich weiß nicht, ob er zuhört, hin und wieder hört er sich den Podcast an. Meine eigentliche Rettung in der Werkstatt heißt Jonathan. Das ist mein großer Bruder, der mir ungefähr alles immer am Fahrrad machen kann. Ich will nicht wissen, wie oft er mir da schon aus der Patsche geholfen hat. Ist immer super geil. Ich würde sagen, so ein paar Basic-Sachen bekomme ich schon hin. Also wir bekommen ja hier beispielsweise in Bad Kreuznach regelmäßig neue Testräder. Da mal ein Rad aufbauen, so Laufräder reinbauen und so weiter, dass das Ding fahrtüchtig ist. Das traue ich mir zu. Auch irgendwie ein Fahrrad auf Tubeless umrüsten oder was weiß ich, Komponenten austauschen oder was auch immer. Ein bisschen was an der Gabel machen. Kriege ich schon hin. Ich habe oft keinen Bock drauf, also es nervt mich einfach, es macht mir keinen Spaß, es ist für mich persönlich total aversiv. Geil. Und ja, das ist mein Verhältnis zur Werkstatt, also wenn es sein muss, dann kriege ich es eventuell schon irgendwie hin, aber es ist absolut nicht positiv besetzt bei mir.
Ja, das ist krass. Ja. Ich hatte mal gedacht, so die Biker an sich sind sehr werkstattaffin, also bastelaffin, die meisten. Das war mein Eindruck so, aber es gibt dann
ja, offensichtlich generell stimmt das bestimmt auch, aber es gibt wie immer Ausnahmen. Das ist jetzt aber bei mir nicht nur aufs Schrauben am Fahrrad bezogen. Also mir machen so handwerkliche Arbeiten generell keinen Spaß.
Okay.
Wenn ich es dann mal mache und hinbekomme, dann ist es ein cooles Gefühl, aber es ist definitiv nichts positiv Besetztes bei mir.
Also bei mir war es auch aus der Not heraus geboren, eigentlich schon ganz, ganz früh eigentlich, weil das allererste Rad habe ich mir, glaube ich, bei einem Laden damals noch im Bergischen Land aufbauen lassen. Also da hatte ich tatsächlich alle Teile bei Bike Mail Order damals noch bestellt für mein Castor DS.
Ach geil, ja.
ein super cooles Foto, das hängen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Von meinem Castor DS in der Leoparden-Sattel Edition. Und das hatte ich mir noch aufbauen lassen von so einem Bike-Shop und danach war ich dann aber relativ auf mich allein gestellt und dann habe ich mit meinem Kumpel Marc, Shoutout an Marc, immer die Räder eigentlich bei ihm. Sein Vater hatte Gott sei Dank eine super sortierte Werkstatt. Also der hat immer alles selber gemacht und dann bin ich halt immer zu ihm gefahren Und dann konnten wir da das meiste irgendwie schrauben. Früher halt an Dirtbikes und da war das mit den Gabeln und so dann noch relativ egal. Also da hast du halt eine Bremse dran und sonst halt Single Speed. Und das Wildeste, was du gemacht hast, war halt mal eine Kurbel einschrauben. Wobei das auch eine etwas schwierige Geschichte damals war, weil wir dann noch so BMX-Inlage hatten. Die musstest halt einschlagen und ausschlagen und dann musstest Achsen durchtreiben und von links und rechts dann auch so Vielzahnkurbeln draufpressen. Und das Auspressen war halt ganz furchtbar kompliziert mit diesen Dingern, weil wenn diese Stahldinger einmal da drauf saßen, hast du die auch eigentlich nicht mehr losbekommen. Ja, und so ging das eigentlich immer weiter. Und bei mir ist es jetzt halt einfach, ich baue halt alle Räder irgendwie, die ich habe, fast alle selber auf. Und dann ist das halt zwangsläufig so, dass man sich die Sachen irgendwie dann so aneignet, beziehungsweise sich so Spezialsachen kauft. Also was so Sachen, auf die ich bei denen ich wahnsinnig glücklich bin, dass ich die habe, ist beispielsweise ein Ahead-Krallen-Einschlagwerkzeug oder ein Steuersatz-Austreibewerkzeug oder einfach so ein Knipex Baudenzug-Knipser, der halt einen Baudenzug nicht einfach quetscht wie so eine normale Metallzange, sondern der das wunderbar einfach perfekt gerade halt einfach abschneidet. Mhm. Und zack, hast du halt einen Baudenzug und dann irgendwann mal dann so ein 100er Pack Hülsen dafür gekauft und dann klemmst du so eine Hülse drauf und zack, hast du nie mehr im Leben halt diese vernudelten Baudenzüge hinten am Schaltwerk.
Mhm. Auch eins meiner ersten Werkzeuge, die ich mir bike-spezifisch gekauft habe.
Das sind so kleine Sachen, die kaufst du, wie du schon gesagt hast, die kauft man sich halt dann so einmal und dann denkst du so, boah, lohnt es sich jetzt 18 Euro für diese Kack-Mini-Zange auszugeben? Und aber die 18 Euro hast du halt nach 2 Jahren auch vergessen und denkst du, jetzt bist du froh, dass du es halt jedes Mal hast irgendwie.
Ja, ich habe meine seit 20 Jahren irgendwie damals bei, ich glaube, Rose oder so bestellt. Die tut es bis heute. Also das ist einfach... Ja, ganz bei ganz vielen Werkzeugen ist das der Fall. Optimal bei allen Werkzeugen. Wenn man da irgendwie nicht spart, dann passt das einfach. Ja. Nee, das ist cool. Das ist bei mir ja relativ ähnlich auch so gelaufen.
Kommen wir mal zum nächsten Thema. Was waren denn so, auf welche Aktion montagemäßig wart ihr denn besonders stolz oder die haben euch extrem mit Genugtuung erfüllt? So, gibt's da irgendwas, wo ihr sagt so nachher so, yo, das war jetzt geil, ich bin sehr froh, dass ich das jetzt geschafft habe. Obwohl ich es vorher nicht dachte, dass es geht oder dass man sich vorher eventuell ein bisschen unsicher war, ob das wirklich funktioniert.
Das ist gar nicht so kompliziert oder so. Aber ich hatte mir mal einen Rahmen gekauft irgendwann und der kam ohne Steuersatz. Und dieser Rahmen war ganz normales so tapered, also unten 1,5, oben 1/8 Zoll mit Zero Stack, also keine außenliegenden Lagerschalen. Und die Gabel war aber eine normale 1/8 Zoll. Und dann habe ich mir selbst, damals hätte null Ahnung davon. Ich dachte, naja, Steuersatz, 1/8, so Schalen außen, presste rein, fertig. So war es immer. Und plötzlich hatte ich meinen ersten Rahmen mit Tapered Steuerrohr. Und dann habe ich angefangen zu suchen nach Steuersätzen. Und irgendwie so in der Kombination gab es damals nichts. Dann habe ich mir von Cane Creek irgendwie 2 gekauft und habe die so zusammengestellt. Also die Teile gemixt, waren aus der gleichen Serie, irgendwie so Standard Cane Creek 0815. Dachte, ich bestelle mir einfach beide und setze die passend zusammen. Und das hat funktioniert. Und da war ich echt froh. Weil, ich meine, kostet jetzt halt nicht so viel so ein Steuersatz, aber einfach, wenn ich 2 kaufe und ich die dann irgendwie einbaue und dann funktioniert es doch nicht so richtig. Zurückschicken geht dann vielleicht auch nicht mehr, weil irgendwie Kratzer oder sowas drauf sind durch die Montage, wie auch immer. Und da hatte ich mich sehr gefreut, dass das funktioniert hat. Und dann konnte ich die normale 1/8 Zoll Gabel in dem Tapered Steuerrohr fahren.
Sehr geil.
Hat mich gefreut und super gepasst und nie Probleme gehabt damit. Perfekt. Ja, das war ein Erfolgserlebnis irgendwie. Eine kleine Sache, denkt man gar nicht. Aber so ist es ja oft, dass so unscheinbare Dinge einen dann doch mit Genugtuung erfüllen.
Auf jeden Fall, ja.
Hannes, was war's bei dir?
Ich hatte irgendwann mal das Problem letztens, ist noch gar nicht so lange her, ein Jahr, glaube ich, ungefähr, da hatte ich glaube, die Geschichte mit dem Laufrad habe ich auch erzählt, was mir explodiert ist.
Ja.
Genau, also den Fail muss ich halt nicht nochmal ausführen. Auf jeden Fall stand ich jetzt da vor dem Problem, dass ich eine total intakte Narbe hatte und intakte Speichen, nur die Felge halt komplett am Arsch war, das heißt auf gut Deutsch. Und ich habe mir dann eine neue Felge besorgt und habe gedacht, okay, du hast, also mein Hintergrund im Laufradbau, der liegt schon relativ lange zurück, aber es ist vorhanden. Das heißt, ich habe früher bei Big Boy Sports in Köln, Shoutout an Big Boy Sports, als Student gejobbt und habe da auch wahnsinnig viele Laufräder auch aufgebaut. Und in der Regel, das waren auch einige 26er, aber ganz viele BMX-Laufräder. Und ich sag nur, wer einmal ein BMX-Laufrad mit 48 Speichen aufgebaut hat, der weiß, was zu tun ist.
Das geht gar nicht, ey. Ja, ja.
Also wir hatten extra so ganz schmal gefeilte Custom-Nippelspanner, mit denen du halt dazwischen, du hast halt wirklich so einen Zentimeter Platz halt nur oder so dann dazwischen oder zwei. Das war halt wirklich super, super knapp und das war sehr, sehr nervig. Aber mit dem Hintergrund wusste ich halt noch grob, wie ich ein Laufrad aufbaue und wie ich es auch entsprechend zentriere und halt gerade kriege und unter richtige Spannung kriege und so. Und das Nervige dabei ist aber, bei dem war ich mir halt dann nicht mehr so ganz sicher, wie es genau läuft, ist, welche Kreuzung kommt wie hin. Das heißt, du fängst da dann irgendwie an mit einer Speiche und dann musst du so und so viele Speiche danach nehmen und dann musst du das Ganze ein bisschen drehen und dann musst du das entsprechend kreuzen, zwei oder dreimal oder wie auch immer. Und das ist so das Nervige eigentlich dann für mich immer im Laufradbau, das eigentliche Zentrieren. Das ist natürlich, wenn man die hohe Kunst beherrscht, ist das auch super aufwendig. So krass aufwendig kann ich natürlich auf keinen Fall. Mir fehlen auch dann die entsprechenden Gerätschaften, um die Spannung zu messen. Aber das wusste ich, okay, das wird auf jeden Fall klappen, weil das machst du regelmäßig mal, Laufräder nachzutrainieren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das heißt, Ausgangspunkt ist jetzt, du hast ein Laufrad, was kaputt ist, das heißt, du musst irgendwie diese Felge wegkriegen. Du willst aber unbedingt, dass die Speichen alle in der gleichen Konstellation mit den gleichen Kreuzungen so vorhanden bleiben. Ich habe mir also zwei Pappschablonen gebaut und diese Pappschablonen, noch während das alte kaputte, die alte kaputte Felge drin war, die Pappschablone quasi rundum von beiden Seiten mit den Speichen verklebt, so dass die quasi von selber auch ohne Felge halten, und habe im Anschluss dann die Felge abgenommen, also alle Nippel rausgeschraubt und die Felge rausgenommen und die neue Felge dann auf dieses von selber haltende, quasi nur aus Speichen und Narbe bestehenden Laufrads wieder eingebaut habe. Und das geht, das ganze Reinschieben von den Speichen, das funktioniert. Wo es dann wirklich tricky wurde, was ich so nicht erwartet habe, war, dass du natürlich komplett zentral die Narbe haben musst. Das heißt, überall hast du halt diese Nippel und dass die Nippel wirklich überall dann perfekt sitzen. Du hast halt, wenn es an einer Stelle nicht passt, hast du halt eine Spannung, die du auf der anderen Seite nicht wieder rauskriegst. Das heißt, es muss überall genau perfekt drin sitzen im Felgenbett, damit es passt. Und das war ein mordsmäßiges Gefrickel. Das hat mich wirklich sicherlich, also es, allein das Zusammenfrickeln mit der neuen Felge hat mich bestimmt eine Stunde lang Schweiß und Tränen gekostet. Und dann hatte ich es locker da drin und dann habe ich es im Prinzip auf Spannung gebracht und entsprechend zentriert und so fährt das Rad bis heute.
Ja, aber da und, hast du wieder die Arbeitszeit, ne? die notwendig ist.
Absolut, definitiv, klar. Ja. Aber für mich war es definitiv die kürzere Variante, als wenn ich einfach alles auseinandergenommen hätte und neu aufgebaut hätte. aber das war, da wusste ich, was ich getan habe und da war ich auch sehr froh, dass es so geklappt hat, wie ich es mir tatsächlich vorgestellt habe, weil ich wusste wirklich nicht, ob das so funktionieren kann. Und ich stand auch kurz davor, dass es nicht klappt, eben weil ich diese Spannung teilweise halt nicht richtig hingekriegt habe, weil du musst dann ganz tief mit den Nippeln da irgendwie durch das Felgenbett und dann rutschen dir halt dann die Nippel in die Felge rein, dann musst du wieder rumschütteln irgendwie dass das Zeug da irgendwo wieder rausfällt aus der Felge. Also ich will es jetzt nicht empfehlen, aber es war ganz gut.
Ja. Das ist, wo du es gerade erzählst, das war auch so eine Sache neben dieser Geschichte mit dem Steuersatz, das erste selbst eingespeichte Laufrad. Mhm. Damals ein für einen Single-Speeder mit so einer Exzenternarbe hatte ich mir selber gebaut, ganz klassisch 36 Speichen und im Fahrradladen noch, weil ich keinen eigenen Zentrierständer hatte. Und habe mir das kurz erklären lassen da von dem Mechaniker und habe dann einfach mal losgelegt. Und das hat ja Zeit gekostet, aber es war perfekt. Das Laufrad hat irgendwie ewig gehalten. Ganz geil. Also das ist schön. Ich könnte es jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Wüsste jetzt nicht gerade, wie ich die kreuzen müsste, die Speichen.
Ja.
Aber ich wüsste, ich würde es mir trauen, wenn es sein müsste. Also ich könnte mir das jederzeit selber bauen. Ich bräuchte wahrscheinlich auch eine Menge Zeit. Aber ich hätte jetzt keine Angst, keine Berührungsangst damit. Das ist einfach geil, ja, wenn man sich so an Sachen rantraut, finde ich. Das ist eine tolle Sache.
Eins habe ich noch, das war auch eine Laufradsache, eine ganz kurze. Das war auch cool, dass es so geklappt hat, denn ich hatte irgendwann mir mein Hinterrad vom Stadtrad zerstört beim Skidden und so ein bisschen
wieder von der Tischtennisplatte runtergehüpft, ne?
Ja, nicht ganz, aber ich sag mal so, es war nicht der Gebrauch. Also es wurde anders bewegt, als es hätte bewegt werden sollen, sagen wir so. So, war natürlich meine eigene Schuld. Jetzt hatte ich nur noch ein altes Rennrad-Hinterrad im Keller und da hatte ich das Problem, oder einerseits war es gut, weil ich hatte den passenden Freilauf für die 11-fach NX-Kassette. Das hat gepasst. So, dann habe ich es eingebaut, habe festgestellt, scheiße, passt nicht rein, weil falsche Nabenbreite, schmaler. Und dann habe ich wirklich die absolute Minimalvariante genommen und hab das einfach zugespacert von beiden Seiten und per Schnellspanner reingebaut und geguckt, dass es halt zentriert ist oben mit der Bremse und das funktioniert tatsächlich. Also das hat gut funktioniert. Ich habe mich letztes Mal wieder gewundert, was die ganzen Spacer da sollen, als ich das Laufrad mal wegen den Platten draußen hatte. Dann ist mir wieder eingefallen, dass es ursprünglich nicht für diesen Zweck gedacht war. Mhm. Aber es funktioniert, ja.
Sehr geil. Moritz, hast du denn eigentlich großartige Erfolgserlebnisse in der Werkstatt gehabt?
Erfolgserlebnisse?
Kannst du auch die von deinem Bruder erzählen?
Ja, da gibt es einige.
Grüße an Jonathan an dieser Stelle übrigens.
Ja. Also ich habe auch früher mal ein, zwei Laufräder umgespeichert.
Moritz sitzt nämlich nur noch am Computer, müsst ihr wissen, und speichert den ganzen Tag Dinge.
Laufrad.png.
das war eigentlich auch relativ unkompliziert, so ein bisschen wie Lego bauen, wobei ich dann auch einen Laden hatte, der mir das Laufrad dann nochmal abgedrückt und nachzentriert hat. Ansonsten halt, wie gesagt, so kleinere Sachen und ich bin froh, wenn das hinhaut, was ich mir vornehme, ohne dass irgendwie der 8er Inbus wieder fluchend durch den Raum fliegt. Ja, das sind meine kleinen Erfolgserlebnisse.
Ja, das ist ja geil.
Oh, 8er Inbus, der bleibt aber schon gut stecken. Das ist schon ein ordentlicher Trumpf.
Tut auch weh, ja, je nach Hersteller auf jeden Fall, ja. Sehr cool. Lass uns mal über das Gegenteilige reden, die Nicht-Erfolgserlebnisse. Heutzutage sagt man umgangssprachlich Fail dazu. Moritz, mach mal gleich weiter. Was war dein größter Fail?
Ich fange an. Ja. Mein größter Fail war, als ich ungefähr eine Stunde damit verbracht habe, ein Kettenschloss aufzumachen, weil ich die ganze Zeit in die falsche Richtung gedrückt habe. Das habe ich auch im Podcast, denke ich, schon mal erzählt. Geschichte, lässt mich wie ein Idiot aussehen. Ja. Völlig zu Recht. Ich habe mich nämlich auch angestellt wie ein Idiot. Ansonsten, was jetzt kein besonders großer Fail war, aber was mich echt dann noch einige Tage bis Wochen mit einem unangenehmen Schmerz begleitet hat, war, als ich Pedale von einem Testbike, einer Testsession abgeschraubt habe. Und so idiotisch ich mich doch in der Werkstatt anstelle, so kraftvoll befestige ich immer Sachen wie Pedale oder was beispielsweise Arno auch in den Wahnsinn treibt, diese aufgeschraubten Abdeckkappen an Federgabeln, diese Kappen, die auf dem Ventil drauf sind, um den Luftdruck anzupassen, das ist immer super, weil ich ziehe die halt handfest an. Ja, die müssen gut halten. Wenn sich da was lockert, dann ist das ja wirklich so ein Sicherheitsrisiko. Nee, ich ziehe die halt immer normal an mit meinen Fingern. Und dann tauschen wir die Testräder und Arne muss den Luftdruck anpassen, weil er eine ganze Ecke leichter ist. Und dann regt er sich immer wahnsinnig auf, wie fest sich das Ding dran wamsen würde. Obwohl es eigentlich nur handfest ist. Ja, ähnlich war es bei Pedalen. Ich habe die dann von innen mit einem 8er-Inbus abgezogen. Aber manchmal braucht man da halt schon so ein bisschen Kraft und dann, ich glaube, die Pedale waren noch ein bisschen länger dran, wurden gewaschen, haben sich dann so ein bisschen festgesetzt. Auf jeden Fall einmal viel Kraft notwendig und dann lässt es auch schlagartig nach. Und dann hat es schlagartig nachgelassen, das Pedal war locker. Meine Hand wurde vom Pedal gestoppt und der ein oder zwei Pins hatten so ein, ja, einfach so einen Blutfleck in meine Handinnenfläche reingestanzt. Ja, und das war nicht so toll. Mhm. Das würde ich auch als Fail bezeichnen.
Ja, na, mit Verletzungen ist immer schlecht. Das ist.
Ja. Ja. Und ich kann mich noch gut dran erinnern, da ich gerade mit dem Mountainbiken angefangen und hatte wirklich noch weniger Ahnung vom Schrauben. Ist bestimmt auch jedem schon mal passiert. Und zwar das erste Mal, als ich die Starnut, wie heißt das im Deutschen? Die Kralle im Gabelschaft. Ja, die Headkralle. Als ich die zerbrochen habe beim Schrauben. Weil ich
zu festgezogen.
Ich wollte das Spiel vom Steuersatz einstellen.
Also richtig aber einstellen. Den Vorbau.
Nee, aber das Problem war einfach, ich habe den Vorbau nicht gelockert.
Ah, okay.
Und dann reicht da eine halbe Umdrehung und das ganze Ding zerfetzt dir einfach im Gabelschaft.
Mhm. Krass.
Ja. Markus, nach fest kommt ab.
So ist es.
Merkt dir das?
Ja.
Jetzt, wo du so viel schraubst.
Ja, danke. Mensch, hättest mir das mal eher gesagt.
Ja. Ja, was hattet ihr denn für Fails? Könnt ihr mit mir mithalten? Bin gespannt.
Ja, Hannes, mach mal. Also ich kann auf jeden Fall mithalten.
Also ich muss gerade mal überlegen. Also eine ähnliche Geschichte mit dem Pedal hatte ich auch und da habe ich auch jedes Mal Angst vor.
Ja.
Weil das meistens so, gerade das Pedal auf der Antriebsseite, da ist dann auch noch so das Kettenblatt mit der Kette. Also da habe ich auch schon öfter Begegnungen mit der Hand- oder Arminnenseite mit dem Kettenblatt gehabt, wo es dann auf einmal sich gelöst hat, was auch schon relativ blutig geendet hat. Das Schlimme, finde ich übrigens mal ganz unabhängig von Werkstatt-Fails, ist, man hat ja immer irgendwie Angst vor Schienbeinen und Pedalen dann und so sagen, ja, haut man sich ja die Schienbeine auf. Das ist mir jetzt wirklich sehr, sehr lange nicht passiert beim Fahren. Aber wo es tatsächlich passiert, ist einfach beim Hochschieben oder insgesamt irgendwie stehen oder sonst was oder so.
Immer also schön in die Wade so rein, häufig, so, ne?
Ja, in die Wade oder dass man irgendwie, man läuft irgendwie hinter der Pedale dann irgendwo hoch und dann kommt so irgendwie dran, weil man irgendwie so eine, aus Versehen irgendwie so eine Umdrehung macht mit der Kurbel und dann parkt ihn dann in einem Schienbein. Das ist auch alles schon vorgekommen. Ja, also mein größter Fail, den hatte ich ja schon mal in einer der früheren Ausgaben erzählt, war auf jeden Fall, bei der mir das Hinterrad hier um die Ohren geflogen ist und die komplette Dichtmilch hier gegen die Wand gespritzt ist.
Ja, stimmt, da habe ich damals das South Park GIF rausgesucht, ne?
Ja, genau. Ja. Ja.
Das fällt mir jetzt nämlich gerade wieder ein.
Ja, das war, glaube ich, die heftigste Geschichte. Was hatte ich sonst noch? Also häufig hatte ich es tatsächlich schon mit Gabelöl, dass es einfach eine relativ große Sauerei wurde. Gerade bei den ersten zwei Malen oder drei Malen oder Bremsen entlüften, da war es teilweise dann auch so, dass irgendwas halt durchgerutscht ist und dann hat sie doch die ganze Suppe wieder irgendwo. Oder was war noch? Ich glaube von der Reverb, die Nachfüllflüssigkeit, die ist mir mal umgekippt. Ah, genau, das weiß ich noch. Und zwar, das war tatsächlich ein total dämlicher Fail. Und zwar hatte ich die irgendwann auf meiner Werkstatt. Also ich habe ja so eine kleine Werkbank hier, so eine Holzwerkbank. Und die steht aber natürlich relativ voll mit Zeug, so wie eine gute, benutzte Werkbank natürlich immer aussehen sollte. Da steht dann immer schön viel rum. Und da hatte ich gerade, glaube ich, die Reverb entlüftet oder so. Die gibt's ja, kann man auch so schnell entlüften, einfach über den Trigger. Das hatte ich gemacht, hatte so grob wieder zugeschraubt, dahingestellt und dann ist es irgendwie, hatte ich irgendwas anderes draufgestellt und dabei muss dieses halboffene Döschen, ich würde sagen, das ist so fast so 100 Milliliter oder sowas, ist mir dieses Döschen dann scheinbar umgefallen. Und es war nicht ganz zu. Und ich habe aber den Raum verlassen und bin erst am nächsten Morgen wieder reingekommen. Geil. Und es roch auch so ein bisschen so, irgendwie es riecht so nach einer Flüssigkeit, konnte ich nicht genau definieren. Und dann kam ich halt zur Werkbank und sehe, dass sich diese Flüssigkeit halt genüsslich über die halbe Werkbank und um alles, da, was da drauf lag, herum ausgebreitet hat. Es ist schön überall hingeflossen, auf dem Boden natürlich. Und es war halt einfach, es klebte komplett, es war dann halb schon in die Werkstatt, in die Werkbank eingedrungen, aber der Rest, also ich habe so viel sauber machen müssen dann, das war ziemlich dumm, weil, ja, war gar nicht komplett offen, es war halt wirklich nur ganz, war nur nicht ganz zu. So, und das hat gereicht, so dass es halt so eine ganze Nacht ordentlich raussuppen konnte, so im Prinzip der ganze Inhalt, oder ich glaube, es war sogar DOT 5.1, das war zusätzlich dann auch gar nicht so gesund.
Gar nicht mal so gut, ja.
Genau, das war, ist rein saubermachttechnisch, war das echt, echt eklig. Und sonst, warte, eine Sache, irgendwas hatte ich, ist auch nicht so lange her. Oh, genau, das war bei einer Gabel. Ich sage auch nicht, welcher Hersteller das war. Es war eine Achse, es war aus dem Deutschlandbereich eine Gabel. Und die Achse hatte auf der einen Seite, konntest du diese Achse halt festschrauben im Imbus und auf der anderen Seite war so ein größerer Imbus und der war eigentlich nur als Halte, der hielt im Prinzip die Achse von der anderen Seite fest, die musstest du anfangs halt auch einmal einschrauben und das war's dann. Und ich glaube dann umgekehrt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall haben wir dann da, waren wir im Stress und mussten das Rad irgendwie einladen, war irgendwie ein neues Rad irgendwie und dann habe ich dann versucht, diese Achse da rauszukriegen, sie nicht rausgekriegt, immer weiter gedreht und auf einmal macht es Plöng und die eine Seite von der Achse ist halt dann explodiert im Prinzip und komplett kaputt gegangen. Und das war halt einfach dieses Gewindeteil, was halt die Achse gehalten hat, die ich die ganze Zeit versucht habe abzuschrauben, während die Achse aber komplett natürlich fest war. Und
abgerissen, das Teil.
Ja, dann ist das Ding abgerissen. Und das war dann relativ uncool. Wir haben dann relativ zügig Ersatz bekommen, aber das war ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt doof.
Krass.
Ja. Moritz?
Ja, hallo?
Du hattest gerade
wieder.
Ja.
Jetzt hast du aber ein mega Echo, das heißt, du hast schon wieder einen Lautsprecher an.
Ja, ich habe den Lautsprecher an. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe auf einmal hier auf den Kopfhörern, ich benutze heute nicht meine Kopfhörer, sondern die von Thomas. Und auf einmal kam so ein super krasses Lied aus den 70ern oder 80ern, was wiederum ein Echo hatte, was dadurch noch viel super krasserer klang. Und euch habe ich nicht mehr gehört. Okay. Eventuell.
Das war die Günnis-Werbung. Also, der hat irgendjemand, Tom hat sich einen Spaß gemacht. Also, dein Auftrag für die nächste Episode: Kopfhörer mit Kabel.
Ja.
Wir haben jetzt hier gerade dieses mega Echo drin.
Ja, ich schließe mal wieder die Kopfhörer an.
Das wäre total geil. Und mache euch bis dahin leise.
Ja. Dann erzähle ich noch was Tolles. Genau. Von Pedalen und Schienenbeinen.
Würde ich gerne. Aber solange genau, das Echo hier ist, geht nicht. Genau, Hannes, aber du hast, genau.
Ja, das waren so meine, in letzter Zeit, glaube ich, so die Sachen, die am meisten gefailt haben. Und der Rest sind eigentlich nur so kleine Chaos-Sachen, die bei einem Radaufbau immer wieder mal passieren, die aber keine größeren Auswirkungen haben, sondern einfach nur nerven, weil man irgendwie ein Kabel falsch verlegt hat oder so. Also sonst versuche ich da mal relativ gewissenhaft zu sein, was sich durch eine gut sortierte Werkstatt auch dann immer besser, was damit immer besser wird. Aber passiert natürlich hin und wieder und
ja.
Ja.
Na, Kabel verlegen ist ja heutzutage auch schwieriger geworden mit diesen ganzen innenverlegten Zügen. Da machen sich Fehler irgendwie zwei- und dreifach bemerkbar. Das ist nicht mehr so einfach wie früher.
Ja, das stimmt.
Ja.
So, wir müssen noch ein bisschen durchpowern, merke ich gerade. Wir haben noch 23 Minuten.
Ja, schaffen wir. Pass auf, ich habe ja noch ein paar Fails. Jetzt werde ich hier mal zum Besten geben. Ich habe so viel Scheiße gebaut schon. Und heute seid ihr live dabei, wie ich mich hier einfach mal öffne und Sachen erzähle, die ich noch niemandem vorher erzählt habe. Das sind echt peinliche Dinge dabei. In meinen Anfangstagen des Mountainbikens. Ich hatte mir damals einen Cannondale
ganz Hardtail. Ganz kurz, Markus und Hannes.
Ja.
Ich müsste mal kurz rausgehen. Ich habe die anderen Kopfhörer angeschlossen, aber sobald hier irgendwie Studio-Link läuft, kann ich die Tonausgabe nicht mehr umschalten, was ein bisschen ätzend ist.
Na, dann deswegen gehst du raus und ich lasse dich dann wieder rein. Und derzeit erzähle ich einfach weiter, wie ich mein damals fast neues Cannondale Hardtail, was mein erstes richtiges Mountainbike war, hatte ich irgendwie das Problem, es hatte sich das Innenlager gelöst. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, ist eigentlich unlogisch, aber es hatte sich gelöst. Es saß nicht richtig drin. Und ich hatte damals gelernt, dass es Schraubensicherung gibt. Und habe das Innenlager rausgeschraubt, habe auf dieses schöne BSA-Feingewinde Schraubensicherung draufgetropft. Und zwar
super fest.
Nee, das war schon das Blaue hier, das ist, ich glaube, 243, das normale, was wieder zu lösen ist. Aber ich habe es halt natürlich flächig gemacht. Und ein Feingewinde hat eine Menge Fläche. Und dann habe ich das so schön reingeschraubt. Ja, geil, alles klar, perfekt. Und dann irgendwann, damals gab es noch so Vierkant-Innenlager, also mit Vierkantwelle kennt auch kaum noch jemand heute.
Das Ding alle 300-Euro-Räder haben das immer noch.
Ja, stimmt. Das war irgendwann fällig zu wechseln. Und dann habe ich versucht, dieses Innenlager wieder rauszubekommen. Alter, es ging nicht. Ich habe zum Schluss einen, wirklich ungelogen, einen 3 Meter langen Hebel benutzt. Damit habe ich es rausbekommen. Aber der Rahmen hat dadurch natürlich einen Knacks bekommen. Da konnte er einfach nicht gegenhalten. Also es hat sich denn der Innenlagerbereich hat sich irgendwie ein bisschen verzogen. Und es war nie wieder so wie vorher. Und das war wahrscheinlich so der größte Fail, den ich jemals im Bike-Bereich gemacht habe. Weil der halt tatsächlich Schaden angerichtet hat.
Ja.
Ansonsten, was auch sehr beliebt ist, hatte ich bei Stadträdern ganz oft, wo ich meistens so schöne alte italienische oder deutsche Stahlrahmen hatte. Und einfach, ja, Aluminiumsattelstütze rein, denkst dir nichts dabei. Das Fahrrad damals noch in Berlin stand auch immer draußen in der Luftfeuchte und so. Und was noch fester ist als Schweißen, ist Aluminium auf Stahl, wenn das Aluminium anfängt zu korrodieren. Und da habe ich mir auch tatsächlich zwei Rahmen damit kaputt gemacht, wo ich die Sattelstütze nicht mehr rausbekommen habe. Also auch mit Auffeilen und so, das ging nicht mehr, das war einfach fest.
Ja.
Und das gleiche bei Stahlrahmen mit, kennt heute auch keiner mehr, und zwar diese Schraubsteuersätze, wo man den Vorbau reingesteckt hat.
Ja, doch, kenn ich auch noch.
Ja, ging auch in die Gabel, sozusagen in den Gabelschaft von innen rein, der Vorbau. Und da auch das gleiche Problem. Stahl und Aluminium zusammen korrodiert, nie wieder auseinanderbekommen. Kannst du tatsächlich das Steuerrohr abflexen vom Rahmen, um das wieder abzubekommen.
Ja.
Ist immer sehr schade tatsächlich. Was auch noch super geil ist, ich habe mal ewig versucht, eine Schaltung einzustellen, so eine 10-fach, was ja jetzt echt wirklich nicht so die riesen Anforderungen an Präzision hat, und ich habe es nicht hinbekommen, diese Schaltung einzustellen, und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, vielleicht ist irgendwas mit dem Schaltauge. Da habe ich mir mal so eine Leere gekauft, um das nachzumessen. Ich habe die da reingeschraubt und irgendwie so gegen die, du misst es ja dann irgendwie so gegen die Felge. Und das Ding ist irgendwie so auf diesem Radius vom Rad, ist es so 2 Zentimeter aus der Flucht gelaufen. Also das Ding war halt kapital schief. Ich habe dann danach mit einem bloßen Auge so von hinten drauf geschaut, und da hat man es auch gesehen, dass das einfach komplett verbogen war, dieses Schaltauge. Ja, mit einem neuen Schaltauge hat sich das Problem halt sofort von selbst gelöst. Die Schaltung ging dann wieder perfekt. Also manchmal ist es echt so einfach, aber ich bin einfach nicht drauf gekommen. War sehr geil. Und das Allergeilste von allen war wahrscheinlich, als ich mal versucht habe, an diesem besagten Cannondale-Fahrrad die Gabel selbst zu servicen. Da war damals diese Hedgehog drin. Ist heute wahrscheinlich auch nicht, ja, obwohl die gibt es sogar noch, glaube ich, in den Citybikes. Weiß ich nicht, ob sie die noch bauen. Auf jeden Fall eine Gabel, die die ganze Feder- und Dämpfereinheit im Steuerrohr untergebracht hatte. Das waren damals schon so 1,5 Zoll Steuerrohre bei Cannondale. Und da drin, ja, war Dämpfung und Feder, eine Luftfeder. Und die Gabel, also der Gabelschaft war ein Vierkant. Da waren Stahlplatten drauf, aus gehärtetem Stahl. Dann gab es so Reihen, Nadellager, hat man die genannt. Also eine Reihe von kleinen Rollen, Zylindern.
Die werden immer noch so aufgebaut.
Und außen im Gabelschaft waren sozusagen auch wieder Stahlplatten. Und ja, diese Lager sind zwischen diesen Stahlplatten gelaufen. Die waren die vier Lager an sich waren lose. Die Stahlplatten waren lose, also die wurden nur raufgelegt auf den Vierkant. Und du hattest also 4 plus 4 plus 4, du hattest 12 lose Teile plus die Gabel. Und das Auseinanderbauen war total einfach. Schraubst einfach ab, zack, klopfst es raus, hast du die Gabel, hast du schön diese Platten, diese Metallplatten, siehst die Lager, denkst ja, ist ja alles geil. Die waren so ein bisschen, auch so ein bisschen, stand im Regen, war so ein bisschen ankorrodiert. Ich dachte, ich schleife die mal wieder glatt, die Lager. Und ja, hab das alles so schön sauber gemacht, ordentlich Fett dran und dann wollte ich es zusammenbauen. Und es geht nicht. Man kann das nicht selbst zusammenbauen, ohne da spezielle Halterung oder Führung zu haben. Und ja, ich habe es versucht, ewig. Es klappte überhaupt gar nicht. War dann irgendwie schon ein bisschen ungeduldig und habe dann ja an irgendeinem Versuch, das reinzuschieben, ist mir dann eine von diesen Plastik-Halterung für diese Zylinderlager, für diese Lagerrollen in der Mitte gebrochen. Die ganzen Rollen flogen alle raus und ich hatte nicht mehr 12, sondern, weiß nicht, 30 Teile. Und das war halt unmöglich, das selbst zusammenzubauen wieder. Und dann habe ich zu 88 nach Würzburg, glaube ich, geschickt. Und da wurde mir das Ding dann wieder zusammengebaut. Die haben gleich noch diese Metallplatten angepasst. Also es gab verschiedene Dicken, du konntest so die Toleranzen, die Abweichung in der, also zwischen dem Vierkantschaft der Gabel und der Führung im Steuerrohr, konntest du halt damit anpassen, irgendwie auf so ein Hundertstel genau. Und die Gabel funktionierte danach tatsächlich noch besser. Und ich habe sie dann, glaube ich, auch danach noch ein oder zweimal hingeschickt zum jährlichen Service. Und das ist eine Sache, da habe ich mich tatsächlich nie wieder selbst ran getraut. Mhm. Das hat mich geprägt. Und das ist tatsächlich vorhin zum Anfang der Sendung hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich traue mich alles selber. Aber jetzt, wo ich so erzähle, das Ding würde ich nicht nochmal auseinanderbauen. Das war eine zu schlechte Erfahrung.
Ja, Shoutouts an Larry.
Genau, Larry hat damals selber noch, glaube ich, gemacht.
Ja, der ist der absolute Guru, was diese Gabeln angeht.
Und überhaupt ein cooler Dude.
Ja, kann so ich so bestätigen.
Ja, genau.
Gut, so, die Werkstatt. Zeit schreitet voran.
Genau,
Werkstatt sollten wir closen, das Thema.
Genau, ich glaube, die meisten Leute sind sowieso schon eingeschlafen.
Ja.
So, nächstes Thema aufwachen. Wir haben ein neues Thema.
Durchhuschen.
Genau, das geht jetzt ganz schnell. Es ist sowieso ein Thema, was wahrscheinlich wieder mal kontrovers angenommen wird bei uns in der Community. Ja. Es geht um ein E-Mountainbike, beziehungsweise um zwei E-Mountainbikes. Eins davon wurde gerade heute vorgestellt. Wir nehmen am Dienstag auf, dem 11. Februar. Ist doch von heute, oder? Habe ich das jetzt?
Ja, ja. Genau.
Um welches Bike handelt es sich und was ist das Besondere daran? Moritz.
Es handelt sich um das Santa Cruz Heckler. Wer jetzt denkt, ah, Santa Cruz Heckler, kenne ich doch.
Genau.
Gab es doch vor 15 Jahren schon. Ja, richtig, gab es schon sehr lange. Aktuell nicht mehr im Angebot von Santa Cruz. Denn es ist jetzt heute am Dienstag, den 11.02. neu vorgestellt worden. Und zwar mit einem Motor und einem Akku im Unterrohr. Das Santa Cruz Heckler ist das erste E-Mountainbike von Santa Cruz. Und was macht dieses Rad so besonders? Es ist erstmal auf den
der letzte Hersteller, der ein E-Mountainbike rausbringt, ne?
Ja, also das Rad selbst, würde ich sagen, ist gar nicht mal so extrem revolutionär, ohne mir da jetzt ein Urteil erlauben zu wollen. Ich bin es nicht gefahren und habe nur den Artikel, den unser Kollege Stephanus geschrieben hat, überflogen. Aber es ist schon aus meiner Sicht eine relativ große Sache, weil Santa Cruz war so mit der letzte große Hersteller, der noch kein E-Mountainbike im Angebot hatte und sich da auch lange Zeit gewehrt hat oder lange Zeit gesagt hat, nee, E-Mountainbikes finden wir nicht so cool oder wollen wir nicht bringen oder wie auch immer. Da kenne ich die genauen Hintergründe nicht, ist natürlich deren Entscheidung, aber auf jeden Fall gab es eben sehr lange kein E-Mountainbike. Die ganze Welle hätte so vor 2, 3, 4, 5 Jahren angefangen und ja, eigentlich jeder, der was auf sich gehalten hat, hat mittlerweile auch ein E-Mountainbike im Programm. Santa Cruz war da eine der letzten Ausnahmen und dass Santa Cruz jetzt eben auch ein E-Bike anbietet, zeigt aus meiner Sicht, dass man erstens als Mountainbike-Hersteller eigentlich nicht mehr darauf verzichten kann, zweitens, dass die Akzeptanz von E-Mountainbikes deutlich gestiegen ist und drittens, dass auch eine Firma wie Santa Cruz ein Potenzial in diesen E-Mountainbikes sieht, finde ich ein relativ wichtiges Ding. Wie seht ihr das?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist auch nicht zuletzt aus kaufmännischer Sicht ein wichtiger Schritt für Santa Cruz, denn sie wollten ja, oder ich sag mal so, die die Zuneigung zu E-Bikes, wenn ich das noch so vor ein paar Jahren denke, war, glaube ich, da, oder beziehungsweise das war, stand auch gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Sonst hätten sie sicherlich auch früher eins irgendwann mal gebracht. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall ein wichtiges Rad sein. Sieht schick aus, passt sich ja auch dem Hinterbaukonzept der meisten anderen oder jetzt fast aller Räder an, die ja mit der Zeit umgestellt wurden.
Und genau, es hat auch dieses Lower VPP-Link Design.
Ja. Also optisch finde ich's ganz schick. Sieht, hatten wir ja schon mal öfter diese ganze Thematik, dass E-Bikes immer weniger wie E-Bikes aussehen und einfach durch die verbesserten Akkus oder auch durch das andere Design der Akkus da einfach mittlerweile Formen möglich sind, die diese außenliegenden Akkus einfach nicht mehr benötigen. Und von daher finde ich es ein spannendes Rad auf jeden Fall.
Ja, das ja, ist Markus, auch, was sagst du? Ja, es ist, ich finde es, also einerseits habe ich mich schon gefragt, warum oder wann machen sie es endlich? Sie haben es jetzt gemacht und was Hannes gerade zuletzt sagte, die Möglichkeiten, die man heute hat mit innenliegenden Batterien, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Ding. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Santa Cruz ein Bike gebaut hätte mit so einem Buckel auf dem Unterrohr. Von daher, das ist sehr konsequent, dass sie so lange gewartet haben, bis das verfügbar war. Ich meine, jetzt kann man natürlich auch behaupten, hey, dieses Batterie im Unterrohr, das ist jetzt schon so seit 2 Jahren irgendwie so Standard, ne? Also Bosch macht's irgendwie jetzt nur noch so, bei Shimano ist das schon lange verfügbar. Aber klar, du brauchst natürlich auch so eine gewisse Zeit, so ein Rad zu entwickeln, einen gewissen Vorlauf, du musst da testen. Es ist einfach ein komplett anderer Typ Fahrrad, auch wenn es jetzt Mountainbike ist, aber es fährt sich anders. Du musst ganz anders, glaube ich, rangehen in der Konstruktion und brauchst halt schon ein bisschen Zeit. Von daher ist das, denke ich, okay, dass sie es jetzt erst machen, dafür aber hoffentlich richtig. Richtig haben sie auch zugeschlagen bei den Preisen, wenn ich mir das hier so angucke. Das ist auch krass, es fängt bei 7.500 Euro an. Das ist schon mal, das ist schon mal echt mutig. Aber gut, ich würde mal behaupten, dass das Ding trotzdem weggeht wie warme Semmeln bei Santa Cruz. Da habe ich gar keine Zweifel, dass das ein sehr erfolgreiches Rad werden wird.
Ja. Also hätte mich jetzt auch ehrlicherweise sehr gewundert, wenn Santa Cruz gesagt hätte,
hier kommt
wir bringen ein E-Bike auf den Markt, aber da bieten wir so einen richtigen Kampfpreis an, dass es eher so
1000 Euro.
Preis-Leistungskraft wird. Ja, genau, 999 Mark.
Ja, 999.
Ja, aber du guckst natürlich trotzdem und schluckst halt dann doch kurz. Also du siehst irgendwie das top ausgestattete mit XX1 XS 13.400 Euro. So, boah. Das musste erst mal sacken lassen irgendwie. Aber ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, es wird ein erfolgreiches Rad. Es hat so schöne Detaillösungen auch. Habt ihr das gesehen mit den Kabeln? Mhm. Die Kabel in dieser Rille im Lenker, das ist, ist
im schön. Lenker.
Also haben sich Gedanken gemacht, finde ich gut. Wenn euch Hörenden das interessiert, wir haben das verlinkt. Dieser Artikel ist auch am Dienstag bei MTB News erschienen. Das ist nur mehr oder weniger ein Link auf den ausführlichen Artikel, die Vorstellung und den Test bei MTB News. Könnt ihr mal reingucken. Ist eine schöne Sache. Also kann sich vielleicht der ein oder andere dann begeistern.
Ja. So, Jungs, ich muss in 8 Minuten los.
Los.
Lass uns doch kurz durchflitzen. Ich würde sagen, dass die weiteren Themen, die sparen wir fürs nächste Mal auf.
Die Randoms?
Halt, eine Minute noch. Eine Minute, gib mir bitte 1 Minute. Du kannst gerne wieder einen Timer stellen. Was auch noch letzte Woche erschienen ist, ist das Specialized Lebo SL.
Ja, das wollen wir
nicht unterschlagen, stimmt. Allerdings, genau, das wollen wir nicht unterschlagen, weil das, finde ich, eine mindestens genauso spannende Entwicklung ist. Bisher war es immer so, Mountainbikes irgendwie so 14 Kilo aus eigener Kraft hochtreten und E-Bikes, die wiegen dann schon so 20, 21 Kilo und der Akku ist leer, dann musst du da diesen sperren Hobel selbst irgendwie rumschieben oder hochtreten, was keinen Spaß macht. Specialized hat jetzt mit dem Lebo SL ein E-Bike auf den Markt gebracht, was erstens ebenfalls sehr teuer ist, zweitens sehr schön aussieht und drittens genau diese Lücke füllt. Es wird, glaube ich, in der Top-Ausstattung ein bisschen über 17 Kilo.
Unfassbar.
Es ist eine so eine Art Eigenentwicklung was den Antrieb angeht. Es soll relativ nah an einem, Moment, jetzt muss ich niesen.
Mal einen Kopf zu.
Ja.
Gesundheit, Moritz.
Genau, da kriege ich schon Allergie, wenn ich über das Thema E-Bikes rede. Ja. Nein, Quatsch. Also es ist einfach ein sehr, sehr spannendes Bike, ja. Was es so in der Form noch nicht gab, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass diese Art von Fahrrad die Akzeptanz von E-Bikes deutlich fördert oder die bisher klar definierten Grenzen zwischen Mountainbike und E-Mountainbike deutlich stärker verschwimmen lässt. Und das ist eine super spannende Entwicklung, wo ich noch nicht weiß, wo das hingeht. Ich könnte mir vorstellen, also ein paar Leute, die das Rad gefahren sind, haben sinngemäß gesagt, ja, in 3-4 Jahren fährt einfach jeder so ein Teil und dann gibt es praktisch die Unterscheidung zwischen Mountainbikes und E-Bikes nicht mehr, sondern es ist einfach völliger Standard, dass man sowas fährt.
Ja.
Kann ich persönlich mir zum aktuellen Zeitpunkt nicht ganz vorstellen. Andererseits hätte ich persönlich vor 3-4 Jahren noch nicht gedacht, dass ich sage, im Trail- und Enduro-Bereich Mountainbike fährt man nur noch 29 Zoll und E-Bikes sehen so cool aus, wie sie heutzutage aussehen und Akkus mit 750 Wattstunden oder noch mehr sind möglich und so weiter. Also da tut sich einfach extrem viel und 3-4 Jahre sind eine sehr lange Zeit aktuell im Mountainbike- und E-Mountainbike-Bereich. Von daher bin ich sehr gespannt, was da noch so auf uns zukommt.
Genau, so Hannes drängelt. Ich spüre das. Nur noch ganz kurz, dieser Levo, diesen Antrieb, den haben die auch in dem E-Gravel-Bike drin oder in dem E-Roadbike, das im Turbo Creo. Ich fahre den jetzt schon seit einigen tausend Kilometern im Test. Das Ding ist, so viel kann ich vorwegnehmen. Die Tests sind noch nicht veröffentlicht, aber das ist, also Specialized hat da echt was mit Händen und Füßen gebaut. Das ist wirklich genial. So, Hannes, weiter.
Ja, wir kommen zu Neuerwerbungen.
Genau. Oh, sorry.
Ja,
mir tut's leid, wir haben uns echt ein bisschen verfranst.
Kein Problem. Neuerwerbung. Also, ich habe hier Goldenes Handwerk stehen und wer Goldenes Handwerk von den Ärzten kennt, der weiß, worum es sich handelt, was ich mir gekauft habe. Kann mir jemand helfen? Nein. Wahrscheinlich nicht. Kennt ihr das Lied?
Ist so ein Meisterbrief oder so?
Nee, das ist ein das Goldene Handwerk, da geht es um ein Lied von Bela B. gesungen und er ist der Schlagzeuger der Band und ich habe mir tatsächlich ein elektronisches Schlagzeug gekauft, weil ich das schon immer haben wollte und das macht mega Bock und in der nächsten Ausgabe werdet ihr auch erfahren, ich versuche einfach mal was einzuspielen und das irgendwie zu connecten, es macht aber extrem viel Bock und ich schiebe meine Empfehlungen direkt hinterher.
Mhm.
Und zwar meine Empfehlung ist, die hat auch mit Musik zu tun, und zwar geht es um Marty Fischer. Der vielleicht ist der manch einem bekannt, ist ein Musiker, der einen erfolgreichen YouTube-Kanal hat und der hat ziemlich coole Rubriken, und zwar zum Beispiel eine, die heißt Wie geht eigentlich Musik? Und da nimmt er verschiedene Musikstile auseinander und baut anhand dessen ein neues Musikstück in diesem Stil. Und der Typ ist wirklich ein Meister seines Fachs. Es macht wahnsinnig viel Spaß, dem zuzugucken, wie er das macht. Du merkst, er ist ein absoluter Nerd, was Musik angeht und bringt das ziemlich cool rüber. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Ist eine sehr geile Sache. Ja. Also muss man unbedingt mal reingucken.
Auf jeden Fall. So, ich hänge mich voll rein, weil Moritz hat sich wahrscheinlich eh nichts gekauft, oder?
Ich habe mir einen Longsleeve mit einem Dackel drauf gekauft.
Perfekt.
Sehr gut.
Link in den Shownotes.
Mhm. So, genau. Wir haben jetzt nämlich ein Codewort und das Codewort ist nämlich für diese Woche Goldenes Handwerk. Baut es in die Kommentare unter diesem Artikel ein, irgendwie, und überlegt euch was Cooles.
Seid kreativ.
Oder ein Schlagzeug-Solo, wie auch immer.
Seid kreativ, wie immer.
Aber da müssen wir uns echt mal auch was Neues überlegen. Das mit den Codewörtern ist super. Problem ist halt nur, sobald der Erste dieses Codewort schreibt, schreibt es jeder drunter.
Das
dann hören
ist,
die Leute nicht mehr den Podcast.
Ich,
wir sollten das stärker individualisieren.
Finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht schlimm, weil, wenn man sich jetzt das aus der letzten Episode anguckt, die Leute waren alle ziemlich kreativ. Und dann sollen sie meinetwegen gerne abschreiben und nicht hören, solange sie kreativ sind. Nein, Moritz hat natürlich recht, ihr müsst das hören. Und wir werden in der nächsten Sendung.
Wir werden
die
uns
Aufgaben
was Neues ausdenken.
Schwieriger.
Das Schwierigeres.
So. Und jetzt.
Vielleicht können die User auch bildlich darstellen, was ihr bestes goldenes Handwerk ist.
Genau. Aber
also ein bisschen freie Interpretation.
Genau, ihr könnt bei uns auch gerne ab 18. Das, wir haben keine Alters. So.
Markus, hau rein. So, in anderthalb Minuten mache ich aus.
Du bleibst jetzt hier. Ich habe mir gekauft für die Werkstatt. Ich bin in letzter Zeit wieder häufiger in dieser Werkstatt. Einen Einhandhobel hatte ich noch nicht. Wer nicht weiß, was das ist, Link in den Shownotes. Eine sehr praktische Sache, bei der ich mich geärgert habe, dass ich sie nämlich schon viel früher gekauft habe. Passend dazu einen Schleifscheibenabrichter. Das erste, was ich bei diesem Hobel gemacht habe, wie bei allen Stechbeiteln und so weiter, die Dinger müssen erstmal ordentlich geschärft werden. Und einmal schleife ich die immer auf 25 Grad Phasenwinkel am Schleifbock. Und danach geht es mit der Hand weiter auf Schleifstein. Und die Schleifscheibe am Schleifbock, die hatte so ein bisschen, also sie war nicht ganz gerade. Also von rechts nach links hat die wurde so ein bisschen auf der rechten Seite ein bisschen höher, ja, hat sie mehr weggenommen. Und da gibt es Werkzeuge, womit man so eine Schleifscheibe wieder richtig schön gerade machen kann. Wenn man jetzt irgendwie denkt, na, dann nimmst du einfach ein Stück Stahl oder so, hältst es gegen und irgendwann wird diese Schleifscheibe schon sich wieder anpassen. Ja, dauert aber ewig. Und mit diesem Abrichter hat es eine Minute gedauert. Ach, 20 Sekunden und das Ding war wieder richtig top gerade. Also sehr geil. Und die dritte und letzte Sache, die ich mir gekauft habe, auch für die Werkstatt, ein Katalytofen, so ein Gasbrenner. Da schmeißt man hinten eine Propangasflasche rein.
Und, das klingt gut.
Ja, und dann hat der so einen Piezo-Zünder und dann machst du das an und stellst auf volle Leistung und dann brennt das Ding so vor sich hin mit ein bisschen
was. Und man was kann über, grillen in der Werkstatt
nein,
im Winter.
Nein, das nicht. Nee, aber hat so ein bisschen über 4 Kilowatt. Also das ist jetzt nicht so, dass die Bude innerhalb von einer halben Stunde auf 30 Grad geheizt ist. Aber ja, wenn es jetzt draußen so wie gestern irgendwie 4-5 Grad hat, dann dauert es ein paar Minuten und dann bist du deutlich im zweistelligen Bereich. Also irgendwie bis bei 14-15 Grad. Und da lässt sich deutlich angenehmer arbeiten und das war eine Anschaffung, die war jetzt echt lange fällig und ich habe es jetzt noch rechtzeitig vor dem Ende des Winters gekauft. Empfehlungen habe ich nicht, aus dem Grund, weil Hannes los muss und ich gehe damit direkt, Moritz, ich nehme an, du auch nicht, oder?
Nee.
Okay, und damit gehen wir nämlich direkt in unsere Abschlusssektion. Die Frage lautet, wie war das Bier, Hannes?
Das Top of the World IPA hat mir sehr gut gefallen, hat super fruchtig, super lecker. Da würde ich gerne nochmal eins trinken irgendwann von. Und das Surfer Summer Ale von der Inselbrauerei war okay. War jetzt kein großes Highlight, war aber jetzt auch nicht schlecht. Aber das Wolf's Craft gefällt mir besser, was das Alkoholfreie angeht.
Cool. Ich habe ein Oberfräse IPA getrunken, was mir auffiel. Dieses Bier war relativ, von der Farbe her relativ dunkel. Also ging schon fast so Richtung Double IPA runter. Also war interessant. Dann habe ich meine Nase in das Glas gehalten. Und mir ist tatsächlich sind die Geruchsnerven nahezu explodiert. Also das war wirklich eine Fruchtbombe, ganz großartig. Das ist immer das Erste, was ich mache bei einem Bier. Ich check den Duft und Hans, das Ding ist die Bombe, wirklich im Geschmack. Ja, IPA relativ, merkt man, da ist relativ viel EBU im Spiel. Ich weiß nicht, wie viel, aber auf jeden Fall merklich. Sehr angenehm, hatte nicht zu viel Kohlensäure drin. Also das ging leider viel zu schnell weg, die Flasche. Hat mir sehr gut gefallen. Hans, vielen, vielen Dank nochmal dafür.
Ja,
ich bin auch auf das Top of the World IPA gespannt. Das gebe ich mir vielleicht heute Abend mal schauen. Und dann geht's an die Guinness ran. die habe ich mir da aufgehoben. Das wird wahrscheinlich auch der Knaller. Bin ich echt gespannt.
So, hab. Moritz, wie war dein Bier?
Ja. Mein Bier war, wie schon vermutet, nicht mehr ganz so frisch, aber ich habe es noch als sehr lecker in Erinnerung aus meiner Zeit in Einser. Ich glaube, das reicht als Info.
Ja.
Ja.
Gut.
Prima. So, Hannes.
12:02 Uhr.
Alles klar.
Du musst wirklich, oder, Hannes?
Ich muss jetzt wirklich, ja.
Schade, dass wir jetzt so ein bisschen eilig hatten. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das, ihr Zuhörenden.
Nächste machen wir wieder viel länger. Freut sich Max auch im Schnitt.
Genau so ist es. Eigentlich bin ich ja total froh, dass Hannes jetzt los ist. Nein. ist wirklich ein bisschen schade. Also hätten wir vielleicht gerne noch ein bisschen was zum Thema E-Bikes erzählt. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Steckenpferd von mir mittlerweile. Okay, machen wir vielleicht ein andermal.
Jo.
Ansonsten, wie sagt man so schön, gehabt euch wohl?
Gehabt euch wohl.
Es war mir nicht einerlei.
Es war mir nicht einerlei, ich wollte es gerade sagen, das sagst du jetzt bestimmt.
hat mir wieder viel Spaß gemacht. Jo. Vielen Dank fürs Zuhören.
Mir ebenso.
Und wir hören uns in 2 Wochen.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.